in Gottes Gegenwart. Das ist heute das Thema und nächste Woche beten, Gebet in Gottes Gegenwart. Und ich habe für das heutige Thema habe ich eine sehr schwierige Bibelstelle ausgesucht. Wer hat schon mal schwierige Bibelstellen gelesen? Ja, nicht nur viele. Wahrscheinlich liest du immer nur deine Lieblingsbibelstellen. Dann hast du heute Pech. Heute gibt es eine schwierige Bibelstelle. Und wie geht man mit schwierigen Bibelstellen um? Das Beste ist, sich immer an den Autor der Bibel zu wenden. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Inspirator der ganzen Schrift, auch der schwierigen Stellen. Denn Gott will immer auch zu uns sprechen. Das ist wie in einer Ehe, nicht wahr? Wenn du deine Frau nicht verstehst, trotzdem hat sie recht. Amen, preis dem Herrn. Das heißt, wenn sie etwas zu sagen hat, auch wenn du es nicht verstehst, es ist wichtig, es herauszufinden. Und so ist das mit Gott auch. Und deswegen werden wir es genauso jetzt machen, wie du es zu Hause auch machst. Wir werden erstmal beten. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für dieses sehr, sehr kostbare, aber genauso herausfordernde Thema, deine Präsenz, deine Gegenwart. Wir sind nicht Christen geworden, um Gottesdienste abzufeiern, um irgendwelche Zeremonien hier zu absolvieren, sondern wir sind geschaffen worden als deine Freundinnen und Freunde, als deine Töchter und Söhne. Wir sind geschaffen worden für Beziehung. Herr, das ist nicht, weil das unser Wunsch ist, sondern das ist dein Wunsch. David betet im Psalm 27, mein Herz, erinnere dich an dein Wort, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht suche ich, betet David. Herr, wenn wir deine Gegenwart suchen, dann ist das nicht unsere Idee. Dann ist das nicht ein frommer Wunsch, sondern dann ist das eine Antwort auf deine Sehnsucht, auf dein brennendes Herz, denn du möchtest gern mit uns Gemeinschaft haben. So wollen wir deine Stimme heute hören, dein Herzschlag verstehen und wir beten, Herr, dass du uns deine Gegenwart offenbarst. Amen. Wir lesen Gottes Wort, wir finden es in 1. Samuel 5, das ist im Alten Testament, ab Vers 1, wenn du keine Bibel dabei hast, tu Buße oder nimm die Predigtnotizen, dort ist es auch ausgedruckt, dann kannst du es zu Hause nochmal studieren. Als die Philister die Lade Gottes weggenommen hatten, brachten sie sie von Eben-Ezer nach Aschdod. Aschdod ist ganz nördlich von Gaza. Wir haben dort Paprikas geerntet, Rosmaris. Das ist Aschdod im Land der Philister. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons. Dagon ist der Hauptgott der Philister, der Gott des Kommerz, der Ernte, des Fischfangs. Und sie stellten die Bundeslade neben dem Gott Dagon auf, neben seinen Götzen. Und als die Leute von Aschdod am nächsten Tag früh aufstanden und in das Haus Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten die Statue wieder auf seine Füße. Und als sie sich am Morgen, am nächsten Tag, wieder früh aufmachten, siehe, da lag Dagon wieder auf dem Gesicht, auf der Erde, vor der Lade des Herrn, und zwar lagen der Kopf Dagons und beide seine Hände abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis zum heutigen Tag. Und die Hand des Herrn, die Hand des Herrn, man kann auch übersetzen, die Gegenwart Gottes. Sie lag schwer auf den Leuten von Aschdod. Und Gott brachte Verderben über sie. Und er schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Und die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging und sie sagten, die Lade Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben. Denn seine Hand liegt hart auf uns und auf unserem Gott Dagon. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sagten, was sollen wir mit der Lade Gottes Israels machen? Was sollen wir mit der Gegenwart Gottes machen, sag ich mal. Und sie antworteten, lass die Lade Gottes Israels nach Gad bringen. Gad ist da in der Nähe von dem Kibbutz Kfar Azar, so östlich von Gaza. Und es geschah, nachdem sie sie dorthin gebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt und es entstand eine große Bestürzung. Denn Gott schlug die Leute in der Stadt klein und groß, sodass Beulen an ihnen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron weg. Und als es geschah, dass die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Leute von Ekron um Hilfe und sagten, sie haben die Lade Gottes zu mir hergebracht, die Gegenwart Gottes zu mir hergebracht, um mich und mein Volk zu töten. Da sandten sie hin, versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, sendet die Lade Gottes Israels fort, damit sie an ihren Ort zurückkehrt und mich und mein Volk nicht tötet. Denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen. Und die Hand des Herrn, die Gegenwart Gottes, lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei stieg zum Himmel empor. Was für eine schwierige Stelle ist das denn? Vater Gott, und so beten wir, Herr, dass du auch durch schwierige Bibelstellen heute zu uns sprichst, Herr, dass du uns heute eine Offenbarung gibst, Herr, über die Gegenwart Gottes. Dass es nicht etwas ist, was wir leichtfertig behandeln. Wir beten auch, wenn du einziehst in unseren Tempel, Herr, dass alle Götzen fallen, dass wir heute Befreiung erleben, dass heute die Dinge, die uns beherrschen, dass sie heute ihr Kopf abgeschlagen wird, ihre Hände abgeschlagen werden, dass wir heute Freiheit finden in deiner Gegenwart und dass du uns zu einem Tempel des Heiligen Geistes machst und zusammen sagen wir Amen. Preis dem Herrn, möge das Wort Gottes heute uns berühren. Ja, was für eine merkwürdige Geschichte. Bei der Gegenwart Gottes habe ich mir was Positives vorgestellt. Habe ich mir was vorgestellt, oh, das ist, da regnen nur noch Rosen vom Himmel, dann riecht es nur noch nach Parfüm, alles, ich bin nur Wellness. Aber hier, die Gegenwart Gottes, sie war so schrecklich. Leute starben, Leute wurden krank, Leute schrien, befreie mich, errette mich von der Gegenwart Gottes. Was für eine schwierige Bibelstelle. Noch schwieriger ist es, wenn ich euch heute mein Herz teile, als Pastor dieser Gemeinde. Ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde berufen hat, nicht um schöne Gottesdienste zu veranstalten, schönes Theater, schöne Veranstaltungen, schöne Bühnenpräsenz. Wir sind dankbar für diese Kirche, wir sind dankbar für die Jesuiten, die uns das zur Verfügung gestellt haben. Aber das ist nicht das Ziel unserer Kirche. Wir sind dankbar für die ganzen Gebetserhörungen, die wir heute vorgelesen haben. Wir danken Gott. Tatsächlich ist das auch nicht das Hauptziel dieser Kirche, dass meine Gebete, deine Gebete erhört werden. Und das Hauptziel unserer Gemeinde ist die Gegenwart Gottes. Wir sind geschaffen als Freunde Gottes. Wir sind geschaffen für Beziehung. Das ist das Ziel unserer Gemeinde. Letzte Woche hatte ich zwei Taufkurse. Dienstag Taufkurs in Deutsch-Türkisch. Donnerstag Taufkurs in Deutsch-Persisch. Da sitzen meine neuen Freunde. Amen. Zwei Monate in Deutschland. Gib ihm mal einen Applaus. Amen. Ich liebe es. Ich liebe unsere muslimischen und ex-muslimischen Freunde, die uns besuchen, keine Ahnung von der Bibel, ich liebe es. Und dann hat einer die Frage gestellt, Mario, ich bin ja Ex-Muslim, wir Muslime haben einen ganz heiligen Ort, das ist die Kaaba in Mekka. Und die Juden, die haben auch einen ganz heiligen Ort, das ist die Klagemauer in Al-Quds, in Jerusalem. Wo ist das denn bei den Christen? Wo ist denn da der heilige Ort? Und wenn ich getauft werde, in welchem Fluss werde ich dann getauft? Mit heiligem Wasser. Habe ich ihm vorgelesen, 1. Korinther 6, Vers 19, wo dieser heilige Ort ist. Bist du auch interessiert, wo das Allerheiligste ist? Das ist tatsächlich dein Körper. Leg mal deine Hand auf dein Herz, da ist der heiligste Ort auf Erden. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört?
Amen.
Komm her, manche glauben das sogar. Preist den Herrn. Das heißt, die Gegenwart Gottes, sie möchte nicht irgendwo wohnen. Schon gar nicht hier in der Kirche und dann gehen wir alle nach Hause und nächsten Sonntag gehen wir dann die Gegenwart Gottes wieder besuchen oder auch nicht, sondern die Gegenwart Gottes, das ist die Vision dieser Gemeinde, die wohnt in deinem Herzen. Du bist ein wandelndes Heiligtum. Amen. Wo immer du hingehst, in deiner Familie, in deinem Job, zu deinen Freunden, am Spielplatz, in deiner Schule, in deiner Uni, Jesus geht mit dir. Und die Gegenwart Gottes ist etwas sehr, sehr Starkes. Wenn Gottes Gegenwart da ist, dann werden unmögliche Dinge möglich. Dann unüberbrückbare Flüsse teilen sich. Diesmal nach Bar Josua. Mauern brechen zusammen. Mauern, die jetzt vielleicht auch vor dir noch stehen. Gottes Gegenwart ist unbegrenzt und er sprengt alle deine Mauern. Die Gegenwart Gottes kann Tote auferwecken. Die Gegenwart Gottes kann hoffnungslos Kranke heilen. Das haben wir heute Morgen schon ein bisschen gehört. Die Gegenwart Gottes war etwas sehr, 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 sehr Kostbares für David. David war ja ein Profi-Kriegsoffizier. Er kannte alle Kriegstechniken. Er war ein Profi-Killer. Er hatte viele Kriege geführt, er kannte jede Strategie, ihm konntest du nichts vormachen. Und trotzdem, obwohl er so ein Profi war, lebte er in zwei Welten. Er war absoluter Profi, er war absolut intelligent, absolut gewieft, sagt man heute so im Rheinland. Und auf der anderen Seite war er zu Hause in Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart war für ihn das Entscheidende, war sogar noch kostbarer als all sein Wissen. Das heißt, wenn wir hier in der Kirche sind, dann sagen wir nicht, Bildung ist nichts wert, deine Berufsausbildung ist nichts wert. Nein, nein, das sagen wir nicht. Wir sagen nur, wir leben in zwei Welten. Wir sind gut in unserem Beruf, aber wir brauchen Gottes Gegenwart. David brauchte das, um seine Feinde zu besiegen, hat er erst die Gegenwart Gottes gesucht, hatte sogar das Rauschen in den Bäumen gehört, weil Gott zu ihm gesprochen hat, wenn du das Rauschen in den Bäumen hörst, dann geh ich dir voraus. Und er folgte der Gegenwart Gottes. Psalm 27, Vers 1 spricht davon. Da sagt er, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Und wenn sich auch Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Feinde, meine Bedränger, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich sogar ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, bin ich trotzdem vertrauensvoll. Wow. Dafür zahlen Manager Tausende von Euro. Dafür geht man in Therapie. Dafür macht man Yoga, um seine Angst loszuwerden, seinen Stress zu bewältigen. Ja? Andere Leute werfen Tabletten ein, missbrauchen Drogen, missbrauchen Alkohol, einfach diese Angst loszuwerden. Und David sagte, diese Gegenwart Gottes, die heilt mich von aller Angst, von allem Stress. Und sei überzeugt, er hatte mehr Stress als du und ich. Er hatte viele Herausforderungen. Deswegen sagt er, eins habe ich vom Herrn erbeten. Und nach einem trachte ich zu wohnen. Dieses Wort wird uns noch weiter begegnen. Erst in solchen mal ein anderes Mikrofon vielleicht nehmen. Soll ich dieses hier vielleicht nehmen? So. Und zu wohnen im Hause des Herrn und anzuschauen seine Freundlichkeit in seinem heiligen Tempel. Denn er bürgt mich in seinem Haus am Tag des Unheils. Er versteckt mich in dem Versteck seines Zeltes und hebt mich auf einen hohen Fels. Die Gegenwart Gottes war das Kostbarste in dem Leben von David. Das war die Quelle seines Friedens. Das war das, wofür andere Leute Berge von Geld hinlegen, um frei zu werden von Ängsten. Die Gegenwart Gottes war so kostbar, dass Simon der Zauberer in Apostelgeschichte 8, er sah die Gegenwart Gottes, er war einer der führenden Spiritisten in Samaria. Und dann kamen die Apostel, sie waren erfüllt mit der Gegenwart Gottes, und das Großartige war, wo auch immer sie hinkamen, wem auch immer sie die Hände auflegten, wurden erfüllt mit dieser herrlichen Gegenwart Gottes. Und er sagte, ich gebe euch Geld, wenn ihr mir das auch gebt, aber die Gegenwart Gottes ist mit Geld nicht zu bezahlen. Jakob, er betrog sogar seinen Vater, er täuschte ihn, weil er so sehr die Gegenwart Gottes, den Segen, dieses besondere Etwas in seinem Leben haben wollte. Und das ist die Frage, die wir uns in den nächsten zwei Sonntagen stellen wollen. Ich möchte so sehr die Gegenwart Gottes in meinem Leben haben. Wie kommt seine Gegenwart in mein Leben? Kommen wir zurück zu dieser schwierigen Geschichte. Die Bundeslade im Haus eines Götzen. Die Bundeslade für viele, die neu sind in unserer Kirche, das muss man erstmal erklären. Die Bundeslade war tatsächlich der heiligste Gegenstand in der Religion der Juden. Sie war eine vergoldete Kiste, oben mit zwei Engeln, die sich gegenüberstanden, aber sie schauten sich nicht in die Augen, sondern sie schauten auf den Deckel dieser Kiste, denn in dieser Kiste war das eigentlich Heiligste. Nicht die Kiste war das Heilige, sondern das, was da drin war. Und was da drin war, das waren die zwei Steintafeln, die 10 Gebote, Gottes Wort. Gottes Wort ist die Gegenwart Gottes. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann heißt es später in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit war nicht die Kiste, die Herrlichkeit ist das Wort Gottes. Aber es war verborgen, es war unsichtbar. Die Engel schauten auf diesen Deckel und dann einmal im Jahr, weil diese Kiste war verborgen, niemand durfte sie sehen. Wer sie sah, war mit dem Tode verurteilt. Einmal im Jahr ein besonderer Mensch, nämlich der Hohepriester, der wurde besonders gereinigt und getauft und gesalbt und so weiter. Und einmal im Jahr, aber mit einem Seil ums rechte Bein, damit, wenn er tot umfiel, man ihn rausholen konnte. Und er kam mit dem Blut eines reinen Lammes und goss das Blut auf den Deckel dieser Box. Und im Spiegel dieses Blutes schauten die Engel einander an. Das ist ein Bild, so wie viele Bilder in der Bibel. Gott sieht dich nicht an durch sein Wort. Denn nach den 10 Geboten haben wir alle verloren. Amen. Nach den 10 Geboten sind wir alle Verlierer, sind wir alle für die Hölle bestimmt. Gott sieht dich im Spiegel des Blutes von Jesus Christus. Perfekt, vergeben, gereinigt. Deswegen sage ich auch immer zu allen Leuten, du bist der Allerbeste. Dann sagen immer die Deutschen, sagen, nee, das hast du dem anderen auch schon gesagt. Ich meine aber nicht deine Leistung, du bist der Allerbeste durch das Blut Jesu. Amen. Und wird total perfekt. Das andere Bild ist, in der Gemeinde ist es genauso. So wie Gott uns anschaut durch den Spiegel in dem Blut, so sollen wir einander auch anschauen. Wir schauen einander nicht mehr an durch unsere Performance. Wir richten auch nicht mehr einander, wenn wir Fehler machen. Und welcome in the family. Hier steht der, der am meisten Fehler gemacht hat in dieser Gemeinde. Ja, aber wir richten einander nicht mehr, weil wir schauen einander an, nicht in die Augen, natürlich später im Café, da schaust du schon in die Augen, nicht wahr, aber spirituell sehen wir die anderen nicht mehr, was ihre Fehler sind oder was ihre Leistung ist, sondern wir schauen einander an durch das Blut Jesu. Das heißt, die Bundeslade ist eine Box. Warum ist es eine Box? Weil die Gegenwart Gottes ist verborgen, ist unsichtbar. Die 10 Gebote gebieten sogar, wir dürfen uns kein Bild von Gott machen. Auch als das Wort Gottes Fleisch wurde, war das Wort Gottes, die Gegenwart Gottes in Christus verborgen. Deswegen ist Jesus beides. Er ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Verborgen. Deswegen haben wir auch keine Beschreibung mehr, wie Jesus aussah. Wahrscheinlich sah Jesus aus wie Bruder Glebson oder Bruder Rami. Ne? So ein bisschen palästinensischer, israelischer Einschlag, nicht wahr? Wissen wir aber nicht, Gott sei Dank, weil Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Wir machen uns kein Bild. Das Bild Gottes ist verborgen, unsichtbar. Und nun kommt diese Konfrontation, diese spirituelle Konfrontation im Tempel Dagons. Wer war Dagon? Dagon war der Hauptgott der Philister. Er war der Gott des, heute würde man sagen, des Kommerz. Der Gott der Ernte. Damals war Ernte das Existenzielle. Was heute für dich Aktien sind oder der Kontostand, war damals die Ernte, der Fischfang. Deswegen hatte Dagon auch so eine Art Fischkostüm. Und wir sehen die Konfrontation zwischen der Bundeslade, dem Gottesbild der Israeliten und dem Gott dieser Welt. Denn der Gott dieser Welt, wir nennen das in der Theologie ein Götzenbild, ist eine Inkorporation, eine Verkörperung auf Deutsch. Wenn du hineingingst in einen Tempel, dann wolltest du diesem Gott, der dich reich machen konnte, begegnen. Und er war inkorporiert, er war sichtbar gemacht durch das Götzenbild. Aber in dem Götzentempel ging es nicht um Begegnung, ging es nicht um Gemeinschaft, ging es nicht um Wohnen, sondern es ging um Geschäfte machen. Du gingst zu diesem Tempel und dann brachtest du Speisen mit oder Geld mit oder Opfer mit und hast diesen Gott gekauft. Wofür gekauft? Damit dieser Gott dich reich macht. Damit dieser Gott eine reiche Ernte schenkt. Das ist der Unterschied bei Götzenbildern. Da geht es um Geschäfte. Da geht es auch um Macht. Denn wer dieses Götzenbild hatte, der wurde reich, nicht wahr? Und in diesem Kampf zwischen Philistern und Israelis, da sehen wir auch so ein bisschen die Mentalität. Wenn damals zwei Völker sich bekriegt haben und der eine, das eine Volk hat gewonnen, dann haben sie nicht die Götzenbilder des feindlichen Stammes vernichtet, die haben sie gekapert. Das ist so, die jungen Leute wissen das, bei unseren Computerspielen, nicht wahr, dann kannst du dann so gegen verschiedene finstere Dämonen kämpfen. Ne? Und den einen machst du dann platt und dann kriegst du seine Punkte und dann bist du aufgeladen. Ne? Dann kriegst du noch mehr Punkte, dann kannst du gegen den nächstgrößeren Dämon und dann kannst du noch eine Stelle höher. So war das damals auch. Götzenbilder waren Inkorporation, Verkörperung der Macht. Du hast sie gesammelt, um noch mehr Macht zu bekommen über deine Feinde. Wenn wir über diese Dinge nachdenken, fragen wir uns natürlich auch, wie ist es überhaupt zu dieser Geschichte gekommen? Warum ist die Bundeslade Gottes, die eigentlich verborgen war, in der Stiftshütte, im Zelt der Begegnung, warum ist sie überhaupt in den Tempel gekommen? Es hat eine Geschichte. Geschichte ist nämlich, dass diese Bundeslade nicht immer dort war. Sie war im Heiligtum damals vor Jerusalem in Silo. Da Der Priester hieß Eli. Er hatte zwei Söhne, die seine auszubildenden Priester waren. Und sie waren Diener der Bundeslade der Gegenwart Gottes. Wir lesen im 1. Samuel, in den ersten Kapiteln, dass diese Priester diese Präsenz, diese Kraft, diese Salbung, dass sie diese Salbung missbrauchen. Es heißt nämlich, dass sie mit verschiedenen Frauen aus dem Volk Israel Sex hatten. Dass sie etwas taten, was definitiv eine Sünde ist, Sex außerhalb der Ehe, aber das Eigentliche, was das Schlimme war, dass sie das taten als Priester. In ihrer Funktion, dass sie Macht, dass sie Segen, weil die Leute kamen ja dorthin, nach Silo, um gesegnet zu werden, damit Gott ihre Gebete hört. Und so haben sie Frauen missbraucht für ihre eigenen Gelüste und haben verfügt über die Gegenwart Gottes. Und Gott hat sie nicht bestraft, weil Gott geduldig ist und langsam zum Zorn, das lesen wir auch in dem Psalm. Und da sie so geübt waren darin, die Gegenwart Gottes darüber zu verfügen, die Gegenwart Gottes zu gebrauchen für ihre eigenen Lüste, haben sie die Gegenwart Gottes gebraucht, so wie die Heiden ihre Götzenbilder gebraucht haben, nämlich um ihre Feinde zu besiegen. Das lesen wir alles im 1. Samuel. Die waren nämlich in einem Kampf mit den Philistern verwickelt und es lief nicht gut. Die waren am Verlieren. Und diese Priester, die haben gesagt, ich habe die Idee, wie wir diesen Krieg gewinnen können, wie wir Macht ausüben können über unsere Feinde. Wir holen die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, und dann werden wir den Krieg gewinnen. Aber hier ist die Lektion dieser Geschichte. Gott ist nicht verfügbar. Gott lässt sich nicht missbrauchen. Amen. Gott ist heilig. Und so verloren sie den Krieg. Die Philister kaperten die Lade und stellten sie bei sich in den Tempel. Das heißt also, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen der Inkorporation von Götzenbildern und der Stiftshütte. Bei der Stiftshütte und bei der Bundeslade geht es um etwas ganz anderes. Da geht es nicht um Macht, da geht es um Inhabitatio, nennen wir das als Theologen, um Innenwohnung. Gott möchte bei uns wohnen. Er möchte weder missbraucht werden als Machtinstrument, noch will er über uns herrschen. Das ist auch interessant. Im 1. Korinther 14 lesen wir etwas über die Natur des Heiligen Geistes, dass er bei uns wohnen will. Ezekiel 37, 27, meine Wohnung soll unter ihnen sein, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. In Offenbarung 21, Vers 3 wird uns das Ziel der ganzen Schöpfung vorgemalt, das gleiche Ziel unserer Gemeinde. Und der Apostel Johannes sagt, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes, und ihr wisst, was das Zelt ist. Das Zelt ist das Tabernakel, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott wird selbst bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist das Ziel. Alle Völker, alle Menschen, alle Nationen werden Träger seiner Gegenwart sein. Amen. Gott will bei uns wohnen. Ist das nicht herrlich? Und wir sagen, ja, es ist herrlich. Und auf der anderen Seite zucken wir so ein bisschen, denn jeder, der schon mal in der WG gewohnt hat und jeder, der schon mal geheiratet hat, der weiß, das wird kompliziert. Denn dann ist die Frage, wer putzt die Toilette wann? Und wo stehen die Schuhe wann und wo, nicht wahr? Aber Gott, er möchte Beziehung mit uns. Das ist für Gott ein Risiko. Das ist so, wie du in deine WG eingezogen bist, ist für Gott eine Umstellung. Und Gott erleidet sogar Schmerzen,
bei dir zu wohnen?
Das ist eine philosophische Frage.
Kann Gott Schmerzen erleiden? Kann man Gott Schmerzen zufügen?
Ich habe mich mal in meinem Urlaub ein bisschen damit beschäftigt und tatsächlich bin ich auf zwei Bibelstellen getroffen. Da heißt es in Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Gottes Geist können wir Schmerzen, Trauer, Enttäuschung zufügen.
Wie?
Vers 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Das heißt, wenn wir als Tempel, als Tabernakel Gottes, die wir mobil sind, wenn wir diesen Gefühlen Raum geben, wenn wir Bitterkeit haben, Unvergebenheit, dann fügen wir Gott Schmerzen zu. In Jesaja 63, Vers 10 heißt es, sie aber, das Volk Israel, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. In der englischen Übersetzung heißt es, sie haben seinen Heiligen Geist geschlagen. Und dann heißt es, und er wandte sich ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Wow. Gott macht sich verletzbar, um bei dir zu wohnen. Gottes Geist wird nicht über dich herrschen. Das ist übrigens der Unterschied zwischen einem Heiligen Geist und einem Dämon. Wenn du Götter missbrauchst für deinen Erfolg, für deine Macht, dann werden sie dich auch missbrauchen. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Menschen, die von Dämonen besessen waren, die zerstört wurden von der Macht von Dämonen, aber nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er zieht sich zurück, wenn wir ihm widerstehen. Heißt sogar im 1. Korinther 14, Vers 32, da schreibt Paulus zur charismatischsten Gemeinde, die es jemals gab, die Korinther, die haben sogar in Zungen gepredigt. Da sagt er, als Grund dafür, dass wir sogar uns entscheiden können, für oder gegen die Geistesgaben, 1. Korinther 14, 32, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wow. Gott möchte bei uns wohnen, aber er will uns nicht unterdrücken. Er ist ein Gentleman. Und jetzt haben wir ein Problem. Wenn die Präsenz Gottes in unseren Tempel kommt, dann kommt es zur Konfrontation. Und das sehen wir in dieser Geschichte im Tempel Dagon. Da fallen die Götter um. Da fallen die Götzen um. Aber da kommen auch Reaktionen. Menschen wurden krank. Menschen starben. Wir lesen das sogar im 1. Korinther 11. Wenn wir das Abendmahl missbrauchen, um unseren Reichtum unsere Macht zu demonstrieren gegenüber den Armen in der Gemeinde, dass dann sogar Menschen vorzeitig gestorben sind, krank geworden sind, weil wir die Gegenwart Gottes missbrauchen. Mose sagt, 2. Mose 33, 18, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott, ich brauche deine Gegenwart. Und hier spricht Gott, niemand kann mich sehen und am Leben bleiben. Die Herrlichkeit Gottes ist nichts, womit wir spielen, ist nichts, was wir verfügen können. Die Söhne Elis, die Priester, die ihre spirituelle Macht missbraucht haben, um von Frauen Sex zu bekommen, um Kriege zu gewinnen, sie starben in dem Krieg gegen die Philister. Gott lässt nicht mit sich spaßen. Gott ist ein heiliger Gott. Und deswegen schrien alle in Gaza, die Bundeslade ist zu uns gekommen, wir werden alle sterben, wir wollen nicht bei der Bundeslade leben. Ich möchte dich heute fragen,
Möchtest du, dass du bei Gott wohnst? Das hat Konsequenzen. Oder wollen wir einfach nur unsere Gottesdienste abfeiern? Wir kriegen unsere Gebetserhörungen und das war's. Das können wir beides wählen. Aber heute, natürlich will ich euch wieder was verkaufen. Natürlich möchte ich euch begeistern, dass Gottes Ruf heute zu dir durchdringt. Gott sehnt sich danach, bei dir zu wohnen. Amen. Weil er dich so sehr liebt. Weil er begeistert ist von dir. Deswegen hat er dich geschaffen. Er hat dich nicht geschaffen, Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein und alles Mögliche. All das kommt hinterher. Er hat dich geschaffen für Beziehung. Und Gott schickt sein Wort wieder, verdeckt, verborgen in einen Menschen. Jesus Christus, unser Erlöser, unser Retter. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes nimmt hier das Wort zeltete. Ihr wisst, welches Zelt gemeint ist. Das Zelt der Begegnung. Das Wort Gottes, Fleisch geworden in Christus. Und wo Christus hinkam, kam die Gegenwart Gottes. Er ging über Wasser, stillte den Sturm, heilte die Kranken. Menschen wurden von den Toten auferweckt. Wow, die Jünger, die fürchteten sich. Die fürchteten sich nicht so sehr vor dem Sturm, die fürchteten sich vor Jesus. Hast du mal gelesen in Markus 3, die Geschichte von dem Sturm, Jesus im Sturm. Die fürchteten sich mehr vor Jesus als vor dem Sturm. Petrus nach dem Fischfang kniet nieder vor Jesus und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Ich kann die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Aber Gott schickt seinen Sohn nicht, um uns zu vernichten. Es heißt, Jesus, er ist unser Sühnedeckel, so heißt es im Korinther. Er ist die Connection auf der Box. Er hat sein Blut vergossen, damit Gott dich anschauen kann durch den Spiegel seines Blutes. Er wurde entkleidet, damit wir bekleidet werden können wie der verlorene Sohn. Er starb nackt am Kreuz, damit du bekleidet werden kannst mit der Barmherzigkeit Gottes. Er schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er verlor die Präsenz Gottes, er verlor die Gegenwart Gottes, damit wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen dürfen. Amen. Jesus, er ist die Tür zur Gegenwart Gottes. Was wollen wir damit heute tun? Wie wollen wir heute in diese Woche gehen? David, er hatte diesen Wunsch. Er wollte so gern, dass die Bundeslade zu ihm nach Hause kam. Die stand ja erst in Silo, dann im Tempel von Dagan und dann schickten die Philister sie zurück auf einem Eselskarren und gezogen von Stieren. Und landete im Haus eines unbarmherzigen oder unbekannten Dieners Gottes. Und David wollte die Bundeslade zurückholen. Er wusste aber nicht wie. Er wusste nicht, wie man mit der Gegenwart Gottes umgeht. Und so macht er Copy und Paste, sagte, ich mache es genauso wie die Philister. Haut die Bundeslade auf diesen Eselskarren, spannt zwei Ochsen davor, genauso wie die Philister, genauso wie die Welt das macht. Wir machen das so wie die Welt. Wie machen wir Kirche? Wir machen das so wie die Welt das macht. Und dann gab es einen kleinen Autounfall und einer der Priester versuchte die Lade aufzufangen und starb an Ort und Stelle. David, so wie Petrus, bekam einen Schrecken und wollte die Gegenwart Gottes nicht mehr bei sich haben. Und dann sucht er Gottes Wort. Und dann fand er heraus, Gegenwart Gottes kann kein Auto tragen, kein Eselskarren, sondern es müssen besondere Menschen sein, die Priester. Wer waren die Priester? Priester waren mit 30 Jahren getauft. Sie waren gereinigt. Sie waren geweiht. Wir können die Gegenwart Gottes nur in unserem Leben haben, wenn wir gereinigt sind durch das Blut Jesu. Das drücken wir aus durch die Taufe. Die Taufe kann uns nicht retten, das ist klar, aber wir drücken das aus, dass wir sagen, Herr, wir sind dir ausgeliefert. Wir wollen dir ganz gehören. Und dann kam die Gegenwart Gottes. Und er tanzte und jubelte den ganzen Weg von dem Haus, von dem Knecht bis Jerusalem. Und die Gegenwart Gottes hat Davids Leben für immer verändert. Israel war noch nie so gesegnet, wie in dieser Zeit, wo die Gegenwart Gottes dort war. Und ich möchte dich gerne einladen heute, das ist ja das Ziel auch meiner Message, dass du heute dich öffnest für die Gegenwart Gottes. Wenn du möchtest, kannst du mit mir die Augen schließen. Das Lobpreisteam kommt schon mal nach vorne.